Dass wir Einwanderung und die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zusammendenken, hat nicht nur wirtschaftliche Gründe. Wer Geld verdient und davon leben kann, wer sich eine Wohnung leisten kann, wer durch seine Arbeit Kontakte knüpft, Anerkennung erfährt und unsere Sprache lernt, der findet sich besser und schneller zurecht.
Wie Bundeskanzler Scholz erklärt, hängen Einwanderungspolitik und Wirtschaft eng miteinander zusammen. Und diese Beziehung kann man auf beiden Seiten des Atlantiks schon seit Längerem beobachten. Mein Name ist Christoph Nossitz und ich arbeite am Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen. Auf der Suche nach transatlantischen Brücken bin ich im September nach Amerika geflogen. Für die heutige Folge führte mich meine Reise nach Trenton in New Jersey. Als Industriestandort wurde Trenton über die Jahre zu einem Magnet für Einwanderer und einem Zentrum der Innovation. Und wie Einwanderer in Trenton das Narrativ des amerikanischen Traums beeinflusst haben, das will ich euch in der heutigen Folge erzählen. Unsere letzte Folge führte uns von Mühlhausen nach Amerika. Denn im Jahr 1831 gründete dort der Ingenieur Röbling mit anderen Mühlhäusern die Siedlung Saxonburg. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, arbeitete Röbling zunächst als Bauer auf seinen eigenen Feldern. Nach 4 Jahren harter Feldarbeit begann er wieder als Ingenieur und Brückenbauer zu arbeiten. Außerdem stellte er ein paar Männer aus der Region an, um einzelne dünne Drahtstränge zu robusten Drahtseilen zu wickeln. Und aus diesen Drahtseilen wurden dann im Rest des Landes Hängebrücken gebaut und Straßenbahnwagen gezogen. Das Unternehmen wuchs und brauchte eine größere Fabrik und bessere Anbindung an den amerikanischen Markt. Und hier endet dann auch schon unsere Geschichte in Saxonburg im Jahr 1849. Also genau 18 Jahre nach Röblings Ankunft in den USA. Zusammen mit seinem erstgeborenen Sohn Washington konstruierte er immer größere Brücken überall im Land. Seine anderen Söhne übernahmen dafür die Leitung und Weiterentwicklung der Stahlseilfabrik in Trenton. In der nächsten Folge sprechen wir über Röblings ambitioniertestes Projekt, die Brooklyn Bridge in New York. Heute soll es jedoch um die Bedeutung der Fabrik in Trenton gehen. Denn sie entwickelte sich zu einem Ort der Integration und Innovation. Einem Ort, an dem Einwanderer zu Amerikanern wurden und das moderne Amerika geboren wurde. Was sich hier beobachten lässt, ist der Wandel der USA von einem agrarwirtschaftlichen und relativ unbedeutenden Staat in der Peripherie zu der mächtigen und reichen Industrienation im Zentrum des Weltgeschehens. Die Industrialisierung der Vereinigten Staaten leitete ein neues Zeitalter ein, das sogenannte Gilded Age. Wie wir später noch hören werden, bezeichnet diese Zeit einen radikalen sozialen Umbruch. Angetrieben durch eine Reihe technologischer Innovationen verändert sich, wer in den USA lebt, wo Leute in den USA leben und was diese Leute tun. Und Einwanderer wie Röbling und seine Fabrikarbeiter waren mittendrin.
As we speak, large, organized caravans are on the march to the United States. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. Meanwhile, working-class Americans are left to pay the price for mass illegal immigration, reduced jobs, lower wages.
In den USA wird unkontrollierte Einwanderung heute oft als Gefahr für die Gesellschaft gesehen. Wie wir in diesem Ausschnitt von Trumps jährlicher State of the Union-Ansprache aus dem Jahr 2019 gehört haben, wird Einwanderung als Gefahr für den Arbeitsmarkt gesehen. Man fürchtet, günstige ausländische Arbeitskräfte würden Einheimischen den Rang ablaufen, ihnen sozusagen die Jobs wegnehmen und damit den amerikanischen Wohlstand und die nationale Sicherheit destabilisieren.
The lawless state of our southern border is a threat to the safety, security and financial well-being of all America.
Diese Darstellung ist das Ergebnis von über einem Jahrhundert dynamischer Einwanderungspolitik. Denn vor dem Jahr 1875 gab es überhaupt gar keine Einwanderungsrestriktionen in den USA. Unbürokratische Einwanderung aller Art war sogar gewollt. Heute hingegen sieht Einwanderungspolitik in den USA schon etwas anders aus. Komplizierte Einwanderungsregulatorien machen die Einreise zu einem bürokratischen Hindernislauf. Und die US Immigration and Customs Enforcement Agency, oder einfach nur kurz ICE, verhaftet und deportiert Zehntausende undokumentierte Einwanderer jedes Jahr. Egal, wie lange diese Einwanderer schon in den Staaten leben und arbeiten, und es ist scheinbar auch egal, ob sie ihre Familien in den USA zurücklassen müssen. Aber schauen wir zunächst einmal auf die Gründe, weshalb Einwanderer wie Röbling damals ihre Heimat in Europa zurückgelassen haben. Aber genaueres erklärt uns Fred Caesar. Er ist Kurator des Saxenburg Museums und wir haben ihn auch schon in der letzten Folge getroffen.
Let's take one step back. Europe was kind of in chaos. The Napoleonic Wars, I mean, a lot of people forget what happened in what time period. Europe was in chaos in the 1820s. Prussia was very oppressive. People were leaving Europe and leaving Prussia specifically, but leaving Europe as well. There were people coming over to the new land, America, and they were either writing letters back or they were then going back and saying, hey, you got to come over. You got to come. You got to leave. It's totally different over there. So that's what started the immigration for people coming this way. And so there were waves of people coming to the United States from Europe and Germany.
Zwei Jahrzehnte voller Krieg destabilisierten weite Teile Europas. Und selbst nach Ende des Krieges, im Jahr 1815, sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis sich Europa wirtschaftlich erholte. Kriegsverdrossene Europäer sehnten sich derweil nach Frieden und nach Demokratie. Und die suchten und fanden sie in den jungen Vereinigten Staaten. Denn gerade in Preußen, dem dominantesten deutschsprachigen Königreich, herrschte man mit harter Hand und widersetzte sich gegen Bürgerbewegungen zur politischen Mitbestimmung. Es waren also vermehrt deutschsprachige Europäer, die sich in dieser Zeit auf die Reise nach Amerika machten. Dort angekommen, schrieben sie Briefe in die Heimat und versuchten, ihre Familien zu überreden, die Probleme in Europa ebenfalls hinter sich zu lassen. Und so war es auch für Röbling.
He and others started hearing about people wanting to come to this new land, and so they decided they were going to leave their homeland. They did leave their mother and father and never saw them again. They came to this land just like every other immigrant, not with a lot of money.
Wie die meisten Einwanderer damals kamen John und sein Bruder Karl als junge Männer ohne viel Geld nach Amerika. Und einmal Europa verlassen, sollten sie ihre Eltern nie wiedersehen. Immer mehr Europäer kamen also nach Amerika. Einmal angekommen, stellt sich nur die Frage, wohin sollen die tausenden Einwanderer überhaupt gehen? Als Röbling 1831 nach Amerika kam, war das Land nur spärlich besiedelt. Das lag vor allem daran, dass die Bevölkerung der amerikanischen Ureinwohner bis dahin durch radikale und unmenschliche Maßnahmen auf etwa 500.000 dezimiert wurde. Das Land, das man den Ureinwohnern nahm, wurde anschließend zu sehr günstigen Konditionen verkauft. Und ohne Probleme auch an Einwanderer. Wer sich im bereits industrialisierten Europa nur schlecht als recht durchschlagen konnte, konnte in Amerika günstig eigenes Land erwerben. Zu dieser Zeit entstand dann auch die frühe Version des amerikanischen Traums, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Der Traum vom Selbstversorger, der von dem Ertrag seiner eigenen Felder und seiner eigenen Arbeit leben konnte. In Amerika wurden zudem junge und tüchtige Einwanderer gebraucht, um das Land durch Kanäle und Eisenbahnlinien zu erschließen. Das waren zum Beispiel vor allem chinesische Arbeiter, die den amerikanischen Westen durch eine Eisenbahnlinie mit dem Osten verbanden. Amerika begann sich durch den Zuzug von Millionen Einwanderern und technologischen Innovationen zunehmend zu verändern. Aber genaueres dazu lassen wir uns von Clifford erklären.
I'm Clifford Zenk and I live in Princeton, New Jersey, and I'm a historian and historic preservationist, so I've been involved in preserving historic sites and writing a number of books on historic places.
In Sachen Röbling führen alle Wege zu Clifford. Als Röbling-Experte bemühte er sich zum Beispiel auch um den Erhalt historischer Gebäude wie dem alten Fabrikgelände in Trenton. Und genau ihn habe ich gefragt, wie Röblings Fabrik in Trenton historisch einzuordnen ist.
When Röbling came in 1849, the population of Trenton would have been, so I would say, English, Irish and Scottish, followed by German. That would be the population that was here at that time.
Als Röbling nach Trenton kam, war die Gegend also vor allem von Engländern, Iren, Schotten und Deutschen bevölkert. Diese Zusammensetzung sollte sich jedoch mit einer späteren Einwanderungswelle verändern.
The biggest wave of immigrants, of course, didn't come until much later in the 19th century, when people started coming from all over Europe and Eastern Europe. There were wave and wave of immigrants coming here in the late 19th century. And the Roebling Company employed them. There was kind of a chain migration where one person would come from Hungary and get a job working in the town of Roebling and would write home to their family members and say, there's lots of work here. And then more and more people would come. The Roeblings liked hiring, particularly the Eastern Europeans, because they were very hard workers.
In einer zweiten Welle Ende des 19. Jahrhunderts kamen nun vor allem auch Einwanderer aus Osteuropa nach Amerika, um dort in neu entstehenden Fabriken zu arbeiten. Zum Beispiel in der Fabrik von unserem deutschen Kollegen Roebling. Und es gab viel zu tun. Im amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er Jahren verloren nämlich viele junge Männer ihr Leben. Und so brauchte es Hilfe von außen, um die amerikanische Industrialisierung voranzubringen. Wie uns Clifford erklärt, schrieben vor allem viele osteuropäische Arbeiter, genauso wie Roebling damals, Briefe zurück in die Heimat. Und wer dort von dem großen Arbeitsangebot erfuhr, folgte oft seinen Verwandten nach Amerika. Und schon bald wurde Roeblings Fabrik in Trenton zu einem der wichtigsten Anlaufpunkte und Arbeitgeber in der Region.
So when Roebling started his factory, he just had a handful of workers in Trenton in 1849. When he died 20 years later in 1869, he had about 100 workers. And then his three sons built the business. And during the First World War, they had about 8,000 employees. So they expanded it really significantly. Roebling was the biggest employer in the city of Trenton. And the old saying was, as Roeblings goes, so goes Trenton.
Die Fabrik wuchs nun und aus einer Handvoll Arbeiter zum Anfang wurden bis zu Roeblings Tod 20 Jahre später ungefähr 100 Arbeiter. Unter der Leitung von Roeblings Söhnen beschäftigten die Roebling-Werke bis zum Ersten Weltkrieg etwa 8000 Arbeiter. Und Roebling & Sons wurde zum größten Drahtseilhersteller der Welt und zum wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Ein Sprichwort besagte deshalb sogar, wie es den Roeblings geht, so geht es Trenton. Aber wie so oft sollte auch diese relativ unbeschwerte Zeit bald ein Ende finden.
When J.P. Morgan put together U.S. Steel, his group of investors approached the Roeblings and they wanted to buy the Roebling wire rope factory. They wanted to merge it into what later became, a few years later, U.S. Steel. And the three Roebling brothers refused to sell.
Der New Yorker Finanzier J.P. Morgan versuchte nämlich, Roebling & Sons aufzukaufen und in sein Stahlkonglomerat einzufügen. Es war der Beginn des amerikanischen Großkapitalismus, wie wir den heute beobachten. Zum Ende des 19. Jahrhunderts konnten nämlich eine Handvoll amerikanischer Großinvestoren in einem ziemlich unregulierten Markt Unmengen an Kapital anhäufen. Und so prägten sie den Begriff des sogenannten Gilded Age, also dem vergoldeten Zeitalter. Industriemagnaten wie J.P. Morgan, John D. Rockefeller und Andrew Carnegie kauften kleinere Unternehmen auf und konsolidierten sie zu riesigen Wirtschaftsimperien. Durch Bestechungszahlungen an korrupte Politiker hatten die sogenannten Robber Barons praktisch uneingeschränkte Macht, ihre wirtschaftliche Konkurrenz auszuschalten. Gleichzeitig beuteten sie ihre Arbeiter systematisch aus. Und so vergrößerten sie ihren Reichtum, während Arbeiter immer ärmer wurden. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde also immer größer. Man nennt diese Zeit deshalb auch nur vergoldetes Zeitalter, weil sie den Anschein von Reichtum macht, sich hinter der Fassade aber immer größere Teile der Bevölkerung in Armut befanden. Und die Roebling-Brüder weigern sich einfach, an J.P. Morgan zu verkaufen.
They were all living in the city of Trenton. It was the era of what's called civic capitalism, where the people that owned the factories and the means of production actually lived in the towns. And in many cases, they might have lived very close to or right next to the factory. And so they had a relationship with the workers who occupied their factories.
Anders als die korrupten Robber Barons lebte die Roebling-Familie also direkt in Trenton neben ihrer Fabrik. Und so hatten sie dann natürlich auch eine enge Beziehung zu ihren Arbeitern. Und deswegen wollten sie ihre Fabrik und Arbeiter auch nicht diesen rücksichtslosen Großkapitalisten überlassen. Als Strafe für diese Entscheidung stellte Morgan dann Stahllieferungen an die Röbling Company ein. Um aber weiter Stahlseile produzieren zu können, begann man dann stattdessen Stahl aus Europa zu importieren. Eine günstige Alternative war das aber leider auch nicht. Lange Lieferzeiten, hohe Einfuhrkosten und häufige Qualitätsprobleme brachten die Firma kurz vor den Bankrott. Aber die Röblings wären nicht die Röblings, wenn sie sich nicht auch dafür eine kreative Lösung ausgedacht hätten. 1904 bauten sie 10 Meilen südlich ihrer Fabrik in Trenton einfach ein eigenes Stahlwerk. Um unabhängig von JP Morgan und Stahl aus Europa zu sein, schmolzen sie einfach Altmetall ein. Und aus dem entstandenen Stahl wickelten sie weiter Stahlseile, die in technischen Innovationen auf der ganzen Welt benutzt wurden. Und genau diese technischen Innovationen wie Straßenbahnen, Aufzüge und Flugzeuge läuteten ein neues Zeitalter ein. Und dieses Stahlwerk habe ich mir einfach mal angeschaut.
The square here in front of the gatehouse would be filled with kids from town all waiting for their parents to come up out of the mill.
So this really was the heart of the community.
Yeah, absolutely. So
in den Überresten des alten Stahlwerks befindet sich heute das Röbling Museum. Ich habe mich dort mit George Ott getroffen. Er bietet in seiner Freizeit Führung an und ist selbst in der Gegend aufgewachsen. Und er war es dann auch, der mir erklärt hat, wie sich um dieses Stahlwerk herum eine Art Kleinstadt gebildet hat. Und dieser Ort, diese Kleinstadt, heißt heute wie schon vor 100 Jahren Röbling. Das Stahlwerk der Röbling Company ist also zum Herz einer Kleinstadt geworden, in der vor allem Arbeiter gewohnt haben.
The concept was really to provide quality housing and great amenities to keep the families happy. And if the families were happy, then the workers would stay to work in the mill and they would have low turnover and good hardworking people. So.
Anders als die meisten Arbeitgeber zu der Zeit legte die Röbling-Familie also sehr großen Wert auf eine gute Unterkunft für ihre Angestellten. Und das in einer Zeit, in der die meisten Arbeiter ausgebeutet wurden und darüber hinaus in überfüllten und unhygienischen Unterkünften leben mussten. Die Idee hier war also, dass Angestellte besser arbeiten würden, wenn sie ein stabiles Umfeld hätten. Und dieses Modell ging auf. Arbeiter, die in Röbling wohnten und in der Fabrik arbeiteten, blieben in der Regel auch hier. Sie lebten in der Firmensiedlung und oft folgten ihnen dann auch ihre Verwandten aus Europa und begannen ebenfalls für die Röbling-Familie zu arbeiten. Wer hier arbeitete, hielt also am amerikanischen Traum fest. An dem Traum von gut bezahlter Arbeit für Einwanderer. In vielen anderen Teilen des Landes wurde dieser Traum durch Männer wie JP Morgan für viele Einwanderer zu einem Albtraum. Es waren aber nicht nur europäische Einwanderer, die ein neues Leben in den schnell wachsenden Industriezentren Amerikas suchten.
After World War I, in the US we had the northern migration. So blacks that were working on the farms in the south after the war began moving north to work in factories. So Röbling starts hiring more black workers after World War I. So about 1920, they bought this property and they built these streets, and two of these streets were where they housed the black workers. Okay. Now today you look at that and you say, well, it's kind of, you know, they're making a segregated neighborhood, but it's no different than what they were doing for the Hungarians or the Poles or the Romanians or whatever. You know, where they were making ethnic clusters within the town.
Um rassistischen Übergriffen und katastrophalen Arbeitsaussichten in den ländlichen Südstaaten zu entkommen, migrierten Millionen Afroamerikaner in den industrialisierten Norden. Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen strömten bis in die 70er Jahre etwa 6 Millionen schwarze Amerikaner in die nördlichen Großstädte, wie New York, Philadelphia, Chicago oder Detroit. Auch Trenton und Röbling waren beliebte Ziele, denn beide Orte lagen nur jeweils eine Stunde entfernt von New York und Philadelphia. Und so wurde Röbling zu einer Art Miniaturversion von New York, mit eigenen Vierteln für jede ethnische Gruppe. In Röbling wie auch in Trenton konnten nun Leute verschiedener Herkunft friedlich zusammenleben. Dabei war ihnen freigestellt, unter sich zu bleiben oder sich unter Angehörige anderer Nationalitäten zu mischen.
The idea was that everybody got a similar quality housing, but they were trying to make family life good. So if you spoke Hungarian, your family was more comfortable living on a block with other Hungarians. And if you spoke Romanian, then you were more comfortable with your family living on a block with other Romanians. So I think it wasn't necessarily that they were trying to segregate things. I mean, in America, that's kind of the way our cities developed, even when people rented or bought houses. You know, in Trenton, there's a Polish neighborhood, there's an Italian neighborhood, there's an Irish neighborhood, because people tended to cluster together with people that spoke the same language and followed the same traditions.
Trenton und Roebling waren also ein Wahrzeichen für ein neues Amerika. Ein multikulturelles Amerika, in dem Leute verschiedener Herkunft friedlich zusammen lebten und arbeiteten. Und das zu fairen Konditionen. Die Stahlseile, die sie gemeinsam herstellten, bildeten das Fundament eines fortschrittlichen Amerikas. Ob die berühmte Golden Gate Bridge in San Francisco oder die Aufzüge von Wolkenkratzern, die fortan ein Sinnbild der amerikanischen Moderne wurden. Aber auch der schönste Traum ist irgendwann ausgeträumt. Und so musste sich die Roebling Company bald neuen wirtschaftlichen Realitäten unterordnen. In den 50er Jahren verkaufte die Roebling-Familie die Fabrik in Trenton und das Stahlwerk an ein lokales Stahlunternehmen. Die Fabriken waren nicht mehr auf dem neuesten Stand und eine Modernisierung hätte zu viel Geld gekostet. Die neuen Eigentümer wechselten die mittlerweile 50 Jahre alten Öfen und andere Gerätschaften aus. Doch nur 20 Jahre später mussten sich auch die neuen Eigentümer geschlagen geben.
They run into some real problems. We have the Arab oil embargo, so energy costs went up tremendously, and making steel obviously is a very energy intensive business. So their energy costs went up. At the same time, foreign competition is dumping steel on the US market at very cheap prices. So the Koreans and the Japanese are dumping steel products onto the market at prices that are below what the rolling costs are. And then the third thing is that the Environmental Protection Agency in the United States is just coming into its own and putting environmental regulations in place. Now, this plant was built by Charles along the river, so every day they could take millions of gallons of water out of the river, use it for every industrial process that they needed, and turn around and dump it right back into the river. Now the EPA is saying, you're not going to be allowed to do that any longer. You're going to have to build a treatment facility and treat your water before you can return the effluent back to the river. So CF&I looks at their business, rising energy costs, the foreign competition, and this looming huge capital project in front of them to build a treatment facility, and decided that there wasn't a profit to be made here. So they padlocked the plant and literally walked away.
Was dann passiert, könnte Zuhörenden im Jahr 2023 bekannt vorkommen. Steigende Energiepreise durch ein Ölembargo und neue Umweltauflagen machen den Betrieb des Stahlwerks und der Fabrik in Trenton unwirtschaftlich. Und so wurden beide einfach aufgegeben und dem Verfall preisgegeben. Doch die industrielle Identität hat Trenton nach dieser Krise immer noch behalten.
Ich bin hier gerade angekommen vor dem ehemaligen Roebling-Werk und das erinnert mich alles ziemlich an Plagwitz. Überall alte Fabrikgebäude und die sind hier auf jeden Fall noch ziemlich am Schaffen. Sagen wir das klassische Leipziger Industriegebiet oder altes Industriegebiet. Dazwischen immer so ein paar Häuser, alles ein kleines bisschen verfallen, aber charmant.
Aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich eine neue.
Oh, thank you. And this would be the space where you'd like to see some sort of light industry.
No, that's the next building, which maybe we'll take a peek in. Okay. This is sort of general office use, this building.
Nachdem das Fabrikgelände in Trenton jahrzehntelang leer stand, wird es jetzt neu genutzt. Und ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut.
I'm now officially recording.
Great, okay.
So if you could introduce yourselves real quick, maybe sure.
David Henderson.
John Hatch. And we're both with HX2 Development. And I'm also John Hatch. I'm also an architect, partner with Clark Hayden Hintz Architects here in Trenton. And we both live and work here in Trenton.
David und John waren so freundlich, mir eine Tour über das Gelände zu geben. Und für die alte Fabrik haben sie sich ein sehr kreatives Konzept ausgedacht.
Oh, this is so lovely too. This nook on the with the windows.
Einen gut erhaltenen Gebäudekomplex haben sie in ein Wohngebäude umgewandelt. Aus den alten Fabrikhallen sind jetzt bezahlbare Loft-Apartments geworden. Und so wurde ein Teil der ursprünglichen Diversität der Region erhalten. Das hatten David und John jedenfalls zu der demografischen Zusammensetzung ihrer Mieter zu sagen.
They're all brilliant.
It's a complete mix of ages, ethnicities, gay, straight, I would say. So ranges from retirees to like 20-year-olds. I would say there's a preponderance of people, kind of young people.
We originally, the market analysis showed that it would be like 95% like sort of folks around the age of 30. And what actually happened was that there were more middle-aged or even retired people who wanted to either move to Trenton or stay in Trenton. So it's been interesting. We like that there's a mix. So.
Nach einer turbulenten Zeit, in der Firmen den Ort verlassen haben, beginnt sich Trenton nun wieder zu erholen. Neue Firmen siedeln sich in der Region an und machen sie attraktiv für junge Leute. Wie mir David und John erzählen, ziehen auch immer mehr Pendler nach Trenton. In nur anderthalb Stunden ist man in Manhattan, sagen sie. Und so fliehen immer mehr New Yorker der Enge und dem überteuerten Wohnungsmarkt und ziehen stattdessen nach Trenton.
And if we look out this window, then we can just, I'm going to give you, or we're going to give you this map, so you can kind of see what we're planning in the next couple of years, but we can look out the window over here.
Neben einem Bürokomplex wollen David und John zukünftig auch ein kleines Fabrikgelände schaffen. Dort soll sich demnächst ein pharmazeutisches Labor ansiedeln. Und die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt können gleich in den Wohnungen auf dem Gelände wohnen. Auf eine Art findet Trenton also wieder zurück zu seinen Wurzeln. Junge Menschen aus aller Welt ziehen in die Gegend, um hier zusammen zu arbeiten und in angenehmer Umgebung zu wohnen. Und zusammen bauen sie die Zukunft. Ein Teil von Roeblings Vision ist in Trenton also erhalten geblieben. John Roebling hat in Trenton und Roebling Town einen Ort für Innovation und Integration geschaffen. Eine Anlaufstelle für Einwanderer verschiedener Herkunft, die zusammen zu Amerikanern wurden. Und ganz nebenbei haben sie die Zukunft ihrer neuen Heimat mitgestaltet. Ich bedanke mich noch einmal vielmals bei Fred Caesar, Clifford Zink, George Ott, David Henderson und John Hatch für ihre zuvorkommende Unterstützung. Diese Folge war eine Produktion der Atlantic Hour mit Musik von mir, Christoph Nostitz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.